Ich glaube, das Geilste gerade war, Sarah, als ich gefragt habe, wollen wir starten? Auf einmal sitzt du ganz gerade,
Ja.
vorher so richtig entspannt, so, ja.
Der Red-Button-Effekt, der ist noch da.
Ist immer noch ein bisschen da.
Tatsächlich. Wir haben diesmal eine vorbereitete Folge. Wir haben genau 2 Minuten über das Thema gesprochen, wie so häufig. Wir haben uns gegenseitig 40 Minuten geupdatet und dann 3 Minuten über ja, das Thema gesprochen, was heute dran ist. Aber es ist, glaube ich, ein richtig cooles Thema und auch ein Thema, was sehr, sehr vielen weiterhelfen wird, die heute zuhören.
Richtig. Und damit würde ich sagen, ich möchte jetzt angeben, pass auf, halte dich fest.
Herzlich willkommen zu Deutschlands Podcast Nummer 1.
Ja, das finde ich gut, das finde ich lustig. Aber eigentlich sind wir damit auch direkt beim Thema. Das hier ist dein Podcast für Spaß und Größenwahnsinn.
Und nebenbei machen wir auch noch Deep Dives in psychologische Themen und Spiritualität.
Wupp, wupp. Denn am Ende des Tages
gibt es keinen Ersatz für Glitzer.
Kommt ein Jingle?
Herzlich willkommen zur 18. Folge.
Kein Ersatz für Glitzer.
Yes, ich habe richtig gezählt. Oder?
Jetzt gibt es wieder ein Sternchen. Ja, ist 18, sonst hätte ich.
Ich bin froh übrigens, das ist mir aufgefallen, weil wir hatten in der ersten Folge hast du die Sternchen eingeführt und dann sind sie irgendwie so verloren gegangen. Ich bin froh, dass sie
Ja,
zurück sind.
ich glaube, wir haben innerhalb der letzten Folgen einiges eingeführt, was wieder verloren gegangen ist. Die Fragentombole, gibt es die noch?
Ja, Leute, stellt uns mal Fragen, die wir hier beantworten.
Okay, also schön Verantwortung abgeben.
Ja, die Fragentombole gibt's noch.
Oder delegieren, könnte man ja auch sagen. Delegieren ist ja auch
Delegieren.
sehr wichtig. Ja.
Mit einbeziehen. Das ist ein partizipativer Podcast, wo da musste ich jetzt selber kurz überlegen.
Wir haben ja auch Sozialpädagogen hier in der
Richtig.
Runde. Ja.
Genau. Ja, Sarah, möchtest du mal sagen, was heute unser Thema ist?
Unser Thema heute, inneres Kind.
Richtig. Ich muss noch mal kurz was vorher sagen. Das wollte ich dir nämlich erzählen. Ich gucke ja manchmal schlechte Filme. Ich gucke auch manchmal gerne schlechte Filme. Anyways, mir ist aufgefallen, ich gucke total gerne so Filme, so deutsche Filme, die irgendwas mit Schule zu tun haben. Ich habe mich immer gefragt, warum? Und dann ist mir mal aufgefallen, auch wenn ich ja das Schulsystem absolut nicht geil finde, Schule war immer so mein Safe Space. Ich bin immer richtig gern zur Schule gegangen, weil es immer hieß so, Zeit mit Freunden, kein Streit, kein Stress, einfach nur Schule halt. Fand ich geil.
Ganz andere Erfahrung auf dieser Seite hier.
Ja?
Ja, ich habe schon auch Freunde getroffen, aber Schule war für mich insgesamt ein sehr unangenehmer Platz. Ja.
Wieso?
Naja, ich glaube, ich habe das ja auch schon im Podcast erzählt, so als Streberin hat man nicht die beste Zeit.
Hm. Das ist echt krass, ne? Wie man in der Schulzeit so auch auf StreberInnen herumgehackt hat.
Ja, also ich hatte schon auch immer viele gute Freunde und gleichzeitig, mir war das auch zu voll. Also so die Leute, die, ja, ich glaube grundsätzlich weiß ich jetzt, dass ich sensibler bin, wenn man das so nennen möchte, als ich dachte. Und mir war das, glaube ich, einfach sehr unangenehm. Also ich fand Schule überhaupt nicht cool, leider.
Aber Uni war dann cool für dich, oder? Oder
Genau,
war
Uni
das
war dann
auch noch
cool,
so?
ja.
Okay.
Nee, Uni war dann cool. Aber es ist, ja, ich meine, ich habe ja, hab ich ja auch schon mal geteilt, ich habe ja auch wenig Erinnerung tatsächlich an meine Kindheit und Jugend. Also ich habe sehr lange sehr dissoziiert oder wie auch immer das heißt, gelebt. Deswegen, ich habe auch tatsächlich, ich frag mich ja wirklich so, was ich eigentlich gemacht habe. Also ich weiß es auch einfach nicht so sehr. Ich weiß einfach nur, dass ich da jetzt nicht eine so richtig gute Zeit hatte, wie das, glaube ich, viele hatten. Und dass ich auch froh war, dass es dann zu Ende war.
Beschäftigt dich das manchmal, dass du das nicht weißt? Also, dass du denkst, so, boah, ich würde das gern wissen, es macht mich irgendwie kirre, dass ich das nicht weiß?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja.
Kann ich voll verstehen.
Das ist
Ja.
auf jeden Fall sehr weird. Aber genau, lange Zeit wusste ich es ja nicht, dass ich so wenig weiß, weil man weiß ja nicht, wie es bei anderen ist. Es kommt ja erst irgendwann später.
Voll, gell? Also das ist ja, das vor allem, ja, wenn man dann so Happen weiß und man ja dann doch immer so in seiner eigenen Realität lebt und man ja nicht, also man kann ja Erinnerungen in dem Sinne nicht so vergleichen, man hat das ja nicht schwarz auf weiß und dann zu checken, okay, ich weiß tatsächlich weniger als, ich sag jetzt mal, die Norm oder habe weniger Erinnerungen.
Und da war tatsächlich auch heute bei dem Thema inneres Kind, das war das erste Mal, als ich von dem Konzept inneres Kind gehört habe und mich damit beschäftigt habe, da waren auch so Fragen, okay, was war auch zum Beispiel gut in deiner Kindheit? Was hast du früher als Kind gerne gemacht? Und ich war immer so, ich weiß es eigentlich so, ich weiß es nicht. Das war so das erste Mal, auch durch die innere Kindarbeit, dass mir das so bewusst geworden ist.
Wie bist du dazu gekommen, dass du gemerkt hast, dass du nicht so viele Erinnerungen hast?
Tatsächlich genau dadurch, wie ich es gerade beschrieben habe. Also ich habe ein Buch gelesen und da kam das mit dem inneren Kind und da waren so Journaling-Fragen. Und da war das erste Mal, dass ich realisiert habe, boah, krass, gar nicht beantworten, das meiste davon, ja. Und dann war es natürlich irgendwie so ein Prozess, genau. Ja.
Danke fürs Teilen. Ich finde das voll interessant. Ich glaube, das betrifft bestimmt auch einige Menschen, die sich dessen noch gar nicht bewusst sind.
Und auf jeden Fall, ja.
Also erstmal
so. Es ist ja auch, diese Dissoziationen sind ja auch so ein Schutzmechanismus des Körpers. Dass wenn ja traumatische Sachen passieren, dass du dann sie einfach vergisst. Also ich meine, viele kennen das von, auch im Erwachsenenalter, wenn du irgendwie einen Unfall hast oder einen Skiunfall oder so einen Fahrradunfall, dann sagen ja viele, sie können sich an diesen Moment des Unfalls gar nicht mehr erinnern. Und so passiert es auch, oder es kann passieren, wenn sich ein Traum auch in der Kindheit wiederholt, dass du eigentlich ständig in diesem Zustand bist, wo du einfach Dinge vergisst.
Genau, weil es sonst zu viel ist, zu verarbeiten, beziehungsweise weil man es nicht verarbeiten könnte.
Auf jeden Fall, ja.
Und das ist so ein Schutzmechanismus. Das ist übrigens auch, wie so multiple Persönlichkeiten entstehen, ne? Wenn es dann zu krass wird und das Dissoziative nicht mehr greift, dann spaltet sich irgendwann die Persönlichkeit ab und es wird einfach eine neue Persönlichkeit aufgebaut, mehr oder weniger, die sich an die Dinge, die die andere Persönlichkeit macht, nicht erinnern kann.
Ja, das ist auf jeden Fall auch richtig crazy. Also unsere Psyche oder unser System, unser Körper ist zu so verrückten Sachen fähig.
Ist krass, gell?
Das ist schon richtig krass, ja.
Ja.
Genau, aber inneres Kind, wann bist du denn das erste Mal auf innere Kindarbeit gestoßen, bevor wir gleich reindiven?
Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war so ein schleichender Prozess. Wann bin ich denn so richtig in die innere Kindarbeit reingedived? Damals, als ich in der Klinik war, auf jeden Fall.
Okay.
Wobei das damals nicht so betitelt wurde. Da machst du dann halt Biografiearbeit und ne, wie man das alles irgendwie nennt. Ganz intensiv mit dem inneren Kind habe ich ja dann letztes Jahr tatsächlich nochmal gearbeitet, Anfang letzten Jahres. Und da nochmal sehr, sehr bewusst. Ja. Aber ich habe davor auch schon, also mein Einstieg so zur ganz bewussten inneren Kindarbeit war tatsächlich Stefanie Stahl. Und ich habe ja, oder ich höre auch immer einen Podcast, die auch sehr viel über sowas reden. Es war vor vielen Jahren schon. Wann habe ich damit angefangen? Vor 4, 5 Jahren. Genau.
Und du? Bei mir war es auch ähnlich. Ich glaube auch, also der Moment, den ich gerade beschrieben habe, der war auch so vor 3, 4 Jahren, ja.
Ich habe so aber, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe lange auch gar nicht gerafft, wie aktiv mein inneres Kind eigentlich ist. Ja, also hätte mich jemand gesagt, so, ey, vielleicht machst du mal was mit dem inneren Kind. Ich hätte auch lange, einer dieser Themen, wo ich lange gesagt hatte, nee, also da ist wirklich, das ist voll in Ordnung. Also das hat keinen Einfluss auf mich.
Nee, mein Inneres, ich lasse das doch aufleben, ich spiele doch, habe gute Laune.
Genau, ganz genau so. Ja. Und irgendwann habe ich dann gecheckt, so, fuck, it's ruling my life.
Ja, dieses Bewusstsein, auf jeden Fall. Vielleicht können wir ja ganz kurz, also für alle, die jetzt zuhören und die innere Kindarbeit doch noch nicht so kennen, also euer inneres Kind oder dein inneres Kind ist ein Anteil von dir. Und eigentlich, ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, Birte, eigentlich hast du ja mehrere innere Kindanteile. Also dein inneres Kind ist eigentlich wie so ein Container, wie ein Sammelbegriff für alle deine inneren Kindanteile.
Nein, es gibt nur eins.
Ja. Und wenn jetzt jemand sagen sollte, der zuhört, ah, was sind denn Anteile, damit kann ich auch nichts anfangen. Deine Psyche besteht nicht nur aus einem, also du bist nicht nur eine Person, sondern du hast mehrere Anteile. Wir haben das im Podcast auch schon öfter besprochen. So, du hast einen Ego-Anteil, du hast vielleicht Beschützeranteile und du hast eben auch innere Kindanteile. Dass wir da alle on the same page sind.
Voll. Ich würde es auch noch mal so beschreiben, weil ich arbeite ja viel mit dem Nervensystem und ich erkläre Dinge immer gerne übers Nervensystem, weil das Nervensystem einfach überall die Finger mit im Spiel hat. Und im Grunde sind die inneren Kinder Erinnerungen oder auch Erfahrungen, die wir gemacht haben und die im Unterbewusstsein gespeichert sind und sind damit auch irgendwie Filtersysteme, wie wir Dinge sehen und wie wir auf Dinge reagieren. Und gerade wenn das schlechte Erfahrungen sind oder unser inneres Kind vernachlässigt wurde, da können wir gleich nochmal vielleicht ein bisschen was zu sagen, dann reagieren wir oft automatisch anhand dieser Erfahrungen, die wir gemacht haben und gar nicht nach einem Verhalten, wo jetzt unser erwachsenes Ich nachhandeln würde, wo wir dann manchmal am Ende dastehen und denken so, what the fuck was happening? Warum war ich auf einmal so wütend? Warum bin ich jetzt so traurig? Und das nicht so ganz verstehen. Und das ist oft, weil genau diese Anteile in uns aktiv sind.
Ja, sie werden dann durch irgendeine Situation im Außen, die diesen Anteil daran erinnert, an diese damalige Situation, wird es dann getriggert.
Genau.
Ja, das ist cool mit dem Nervensystem. Das hilft, glaube ich, voll, das nochmal zu verstehen.
Ja. Ja, ist einfach, also ist halt das A und O, weil jede Erfahrung, die wir machen, im Grunde ein Filtersystem für uns ist. Und gerade wenn wir Traumata erlebt haben, ist unser Nervensystem darauf gepolt, uns zu beschützen, anstatt in Verbindung zu gehen. Weil eigentlich ist das Menschenbedürfnis, das Grundbedürfnis, in Verbindung zu sein. Ja. Und wenn wir zum Beispiel gelernt haben, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse zurückstellen müssen, um in Verbindung mit unseren Eltern zu bleiben, dann ist das ein Schutzmechanismus, den wir aufbauen. Und dann ist der erste Schutzmechanismus, ich möchte mich beschützen. Das ist zum Beispiel, wenn ein Konflikt entsteht und es dann so Menschen gibt, die sofort zurückschießen. Das ist ein Schutzmechanismus. Das ist nicht, um in Verbindung zu bleiben. Und das ist ja auch das, was viele Paare auch zum Beispiel in Streitsituationen haben, dass alles, wie man reagiert, einen dahin führt, dass man noch weniger in Verbindung ist, obwohl ja das Bedürfnis, was dahinter steht, eigentlich ist, wieder Nähe zu erzeugen. Und das sind genau die Momente, wo innere Kindanteile aktiv sind.
Ja, und was mir auch gerade, ich weiß jetzt nicht, ob wir ein bisschen abschweifen, aber was mir gerade bei, was du gerade gesagt hast, auch in Beziehungen geholfen hat zu verstehen, die... Sagen wir mal, du sagst was zu einer Person und sie reagiert, auch wenn sie reagiert ja nicht über, aber dieser innere Kindanteil wird aktiv, dann handelt sie häufig so oder reagiert so und möchte dir ein Gefühl vermitteln, was du ihr quasi, was sie durch dich bekommen hat. Also die Person versucht immer, dass du dich so fühlst, wie sie sich gerade fühlt.
Ah ja, voll.
Und das war auch nochmal so ein, für mich so ein krasser Aha-Moment, ah, okay, sie fühlt sich wütend, deswegen, weiß ich nicht, beleidigt sie mich oder sagt irgendwas, damit ich auch wütend werde, weil sie möchte, dass ich sozusagen mich so fühle, wie sie sich fühlt. Und das hat auch nochmal so einen ganz anderen, so ein Verständnis irgendwie auch nochmal gebracht. So, voll. Weil wenn ich, ja. Mhm.
Ja, habe ich früher auch ganz viel gemacht.
das mache ich auch immer. Also. Immer noch.
Ich meine, inneren Kinder sind alle zu 100%
ja, geheilt. Alles, also. Ich bin überhaupt nicht mehr reaktiv. Ich bin ganz entspannt und im Flow.
Immer.
Ich habe keine Trigger mehr. Sowas darf man auch eigentlich echt nie sagen, weil sonst kommt wirklich das Leben mit so einer Klatsche. No.
So, ne? Ja. Bitteschön. Keine Triggerzeit.
Ich habe People-Pleasing geheilt. Nein, bist du nicht. Ja.
Aber Sarah, du hast 6 verschiedene Typen mitgebracht, gell?
Ja, ich habe innere Kind-Archetypen mitgebracht und ich glaube, es ist tatsächlich sehr interessant, weil es einem sehr gut den Spiegel vorhält. Und ich kann sie ja nennen und vielleicht kannst du, Birte, sollen wir es so machen, weil Birte kennt sie auch noch nicht, sie hat sie noch nicht gehört. Ich kann sie ja nennen und wenn du magst, kannst du, du wirst sofort wissen, worum es geht, aber erklären, was das Thema ist oder okay. Falls dir nichts einfällt, mache ich es natürlich.
Let's go.
Okay, Nummer 1, der oder die Kümmererin und Ja-Sagerin.
Oh yes, ja. I love it. das sind oft innere Kindanteile, die, wo man als Kind tatsächlich gelernt hat, sich selber zurückzustellen und sich um die Eltern quasi kümmern zu müssen, um in Verbindung zu bleiben. Weil als Kind ist es überlebenswichtig, mit den Eltern in Verbindung zu sein. Und deswegen wählen Kinder immer ihre Eltern und würden alles dafür tun, egal wie viel sie sich selber aufgeben. Und das sind dann oft so Menschen, die eben die eigene Authentizität aufgeben mussten und was dafür tun mussten, um quasi gesehen und geliebt zu werden. Und das sind dann Menschen, die sich kümmern. Und das Problem dabei ist die Intention dahinter. Weil die Intention dann in dem sich kümmern ist nicht aus Liebe, sondern für Liebe.
Ja, und das ist eigentlich bei allen, also bei allen Archetypen, die wir jetzt besprechen, das ist ja immer das Ziel. Das Ziel ist immer, Liebe zu bekommen. Und die Menschen nehmen sich oder hoffen, Liebe zu bekommen, indem sie sich auch aufopfern. Es kann natürlich auch sein, dass sie zum Beispiel einen Elternteil hatten, der das getan hat und sie haben das sozusagen beobachtet. Ne? So die Mutter, die sich aufgeopfert hat für die Familie und dass man das irgendwann auch einfach übernimmt, diese Muster.
Das hatte ich ja, ne? Also meine Mama war ja so, die hat dann immer ganz viel gemacht. Auch Sachen, die, wo ich dann immer dachte, ich habe da gar nicht nachgefragt, ich wollte das nicht, weil das Resultat ist jetzt, dass du maximal gestresst bist und mir jetzt die Schuld dafür gibst. Und dann war ich immer in diesem Schuldanteil drin. Es war auch richtig zum Kotzen.
Ja, das kann schon, das kann für Kinder sehr anstrengend sein, ja.
Richtig anstrengend, ja. Voll.
Genau, also wenn man, ja. Das ist sozusagen der erste. Und ich glaube, dass auch nochmal zu den Archetypen, man kann sich ja auch in vielen wiederfinden. Also ich glaube, die meisten haben irgendein buntes Gemisch aus dem, was wir jetzt hier besprechen.
Voll. Aber ja. Ey, da fällt mir auch noch zu ein, weil es gibt ja manchmal so Menschen, die machen so wahnsinnig viel und man fragt sich dann immer, irgendwie ist mir das unangenehm. Irgendwie, und warum? Und man dann nicht so genau versteht, warum. Und für mich hat es auch lange gebraucht, das zu checken, weil ich öfters schon mal so Bekannte hatte, die so waren. Und es ist die Intention dahinter. Weil die Intention tatsächlich nicht ist, ich mache das jetzt, um dir was Gutes zu tun, sondern ich mache das jetzt, um gesehen zu werden. Und es ist nicht böse gemeint von den Menschen. Aber diese Intention spürt man oft unterschwellig.
Ja. Und ja, die meisten wissen es ja noch nicht mal. Also, das, wie wir ja gerade gesagt haben, viele Dinge. darf man sich ja erstmal bewusst machen, bis man merkt, ah krass, ich mache das ja wirklich nicht aus einer guten Intention. Die meisten denken ja, sie machen das aus einer guten Intention. Aber voll. Und es kann ja auch Teil dessen sein. Also meistens ist es ja auch nicht nur eine Sache, sondern mehrere Ebenen. Aber wenn der Hauptgrund ist, noch aus so einem verletzten Anteil, das ist eben auf jeden Fall nicht gut. Und das merken die Leute um einen herum, ja, wenn man da ein bisschen feinfühlig ist, ja.
Voll. Das ist übrigens auch das Nice-Guy-Phänomen, weil ja oft diese Frage im Raum steht, warum stehen Frauen oft nicht auf den Nice-Guy? Weil ganz oft denkt man, das ist dieser Nice-Guy, das ist dieses Nice-Guy-Symptom und es ist einfach nicht unbedingt anziehend, wenn jemand aus dieser Intention heraus handelt.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Ja, okay, Nice-Guy,
Wobei es, glaube ich, auch viel natürlich bei der Frau dann ist oder bei dem Mann, wer auch immer jetzt der Partner ist, dass man eben diese oder das ja irgendwie Drama oder was auch immer, dass sich das nach Sicherheit anfühlt und eben nicht, wenn jemand mal nett ist und einem wirklich die Liebe schenkt, dass man dann das gar nicht annehmen kann, weil es dann für jemanden zu viel ist.
Ja, aber mit einem klassischen Nice Guy kommt es ja gar nicht erst zur Beziehung.
Ach so, okay.
Das sind doch immer die, die dann sagen so, warum klappt es nicht? Ich bin doch so nett.
Ja. Ja, wir machen mal weiter mit Archetyp Nummer 2, der Overachiever oder die Overachieverin.
Perfektionismus und so. Immer alles perfekt machen.
Ja, und vor allem halt das Selbstwertgefühl von externer Validierung einfach abhängig machen. Also das ist ja das Thema dann Liebe durch Leistung bekommen. Was, worauf uns ja eigentlich auch unser Schulsystem total polt.
Ja, 100%. Ich glaube, also das haben auch schon, viele.
Das haben, glaube ich, sehr viele, ja.
Ja, voll.
Super viele.
Voll, also sich so den eigenen Wert von der Meinung anderer abhängig zu machen. Wollen sich viele nicht eingestehen, dass es dann so ist? Aber das ist halt genau der Punkt, ja, dieses sich von anderen abhängig zu machen oder von der Meinung anderer.
Ja, und gerade auch, also ich glaube, viele, die Workaholics sind, haben das in irgendeiner Ausprägung auf jeden Fall.
Yes, 100%.
Ja. Dann haben wir aber natürlich auch noch den oder die Underachieverin.
Oh, Prokrastination.
Oder ja, und sich auch klein machen. So das eigene
das
Licht
dimmen. Viele Frauen, ne?
Ja, das eigene Licht dimmen, sich klein machen. Dann sozusagen Liebe zu bekommen, wenn man unsichtbar ist. So bloß nicht in die eigene Größe kommen. Ja, bloß nicht zu viel scheinen.
Das haben, glaube ich, echt viele Frauen.
Ja.
Spannend, ne?
Das ist.
Ja, warum und das, glaubst du, das haben das mehr Frauen als Männer? Ich würde das jetzt einfach mal so behaupten.
Ich glaube, das geht in die Richtung der Erziehung so des braven Mädchens. Ne? Nicht anecken, brav sein, ruhig sein. Was meinst du?
Ja, auch. Also Mädchen und Jungen werden ja schon auch mit anderen Erwartungen erzogen. Jetzt ganz wertfrei. Aber auf jeden Fall, also Mädchen werden eher in diese ruhige Ecke, in diese geschoben.
Mhm. Ja.
Ja.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das bei Frauen, ja, also ich glaube, wenn ich jetzt an mich denke, zum Beispiel mit dem Streber-Dasein, dann hatte ja sozusagen mein Erfolg relativ negative Konsequenzen. Also dieses sich gegenseitig feiern für Erfolg und dass da sozusagen auch kein Neid oder Eifersucht ist oder wenn es da ist, dass man da offen drüber redet, dass es mehr ist, schwingt oder ich kenne das schon, dass das manchmal unterschwellig mitschwingt.
Mhm.
Dass man sozusagen, dass man sich untereinander manchmal auch den Erfolg vielleicht auch nicht so richtig gönnt. So. Und dass man dann sich lieber klein macht, um dann sozusagen die Liebe zu bekommen, weil wenn ich jetzt zu viel scheine, dann könnte ich ja irgendwie Leute verlieren auch.
Auf jeden Fall. Also ich finde schon auch, dass Mädchen oft mit mehr Scham erzogen werden.
Ja.
Definitiv.
Voll. Also ich meine, so eine Unsichtbarkeit kann auch einfach eine Sicherheit haben. Ja.
Ja. Ja. Also jetzt so, ich meine, mein großes Thema aktuell ist ja einfach auch das Thema Sexualität und da fällt mir auch auf, dass Mädchen werden definitiv mit mehr Scham großgezogen. Ja. Also das fängt schon dabei an, wenn Mädchen mal irgendwie sich eine Hand in die Hose steckt, ist sofort so, machst du nicht. Für Männer ist das ganz normal oder für Jungs? Mal eben kurz am Schniepel spielen.
Stimmt, allein so, ich sag mal, kleines, also ne, Verhalten nebenbei voll oder mit breiten Beinen irgendwo sitzen. Habe ich auch gehört, so, warum mach doch die Beine zu, allein sowas.
Genau, und das sind alles so Dinge, die einem erzogen werden, wo man sich halt ein bisschen kleiner macht, wo man sich nicht so erkunden darf wie als Junge, wo man sich nicht so, ja, breitbeinig, ey, das siehst du halt überall. Das ist auch wirklich was mir richtig auf den Sack geht. Dann sitzt du im Flugzeug und der Mann neben dir denkt, ja, ich kann mich jetzt mal mit breiten Beinen hinsetzen und jetzt einfach mal anderthalb Sitze einnehmen. Das geht mir richtig auf den Sack. Ich schieb mittlerweile zurück, weil ich mir denke, ist nicht mein Problem, dass du größere Beine hast als ich, Brudi.
Auf jeden Fall. Aber sowas, ne, das ist, glaube ich, ja.
Ja, das ist richtig normal und das ist auch, es ist auch total normal. Also es ist zwar immer ein bisschen, ich finde es immer unangenehm, aber man sieht es oft, finde ich, dass Männer sich mal kurz eben den Penis zurechtruckeln.
Ja.
Dass eine Frau sich mal einen Schritt packt mitten auf der Straße, das siehst du nicht. Nee. Das wäre ja unerhört.
Ja. Oder sogar vielleicht in den BH. Also ne, sagen wir mal, selbst in den BH die Brüste richten, wäre auch schon weird. So.
Ich muss gerade so lachen, weil ich letztes Jahr auf meinem Geburtstag, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt Und ich fand mein BH einfach so mega unbequem. Und ich stand halt mitten auf dem Weihnachtsmarkt und habe einfach dann mein BH ausgezogen und habe den dann so unter dem Pullover rausgezogen. Und ein Freund von mir guckt mich an. Und so, was machst du da? Ja. BH ausgezogen, es war unbequem. Kannst du ihn in deine Tasche stecken?
Trägst du jetzt überhaupt noch BH eigentlich?
Ey, selten.
Ja.
Selten. Find's einfach nicht so. Also ich finde, es gibt wenig bequeme BHs.
Das stimmt, ja.
Ja.
Das stimmt.
Genau, so das sind stimmt. Wir von den inneren Kindern.
Zu BH. Wir sind jetzt bei Nummer 4. Das geht so ein bisschen in Richtung 1, aber ist ein bisschen anders. Der, die Retterin.
Oh ja, ey, wirklich. Geiles Thema, weil das hast du ja in der sozialen Arbeit auch ganz viel. Und man hört es ja auch wieder, du hast so ein Helfersyndrom. Ey Leute, ja. Ein Helfersyndrom zu haben, ist eine fucking Trauma-Response. Das ist nichts Positives.
Geil.
Ja, das ist, sich zu validieren, indem man wen anderen rettet. Und das ist ja auch was man in Beziehungen zum Beispiel ganz viel sieht. Ja, so klassische Helfer- und Retter-Syndrom, meistens Frauen. Obwohl manchmal auch Männer.
Ich hatte immer die Retter, ja, aber.
Ja, sind aber dann in Beziehung und sehen Themen und denken, oh, vielleicht, ich kann die andere Person vielleicht verändern, ich kann die andere Person retten. Das war übrigens ich auch in Beziehung, ne? Also ich war immer die Retterin. Und was ja dann passiert ist, dass ein Trauma-Bond entsteht, so. Dass du im Grunde eine Abhängigkeit schaffst, weil du ja den anderen gerettet hast. Und gleichzeitig sind natürlich die Probleme noch da. Und dann denkt man so, ja, aber wieso kann der sich jetzt nicht ändern? Ich habe ihn doch hier jetzt im Grunde gerettet. So, nee, so funktioniert das nicht.
Da hatten wir auch eine Folge, da hast du darüber erzählt, wie groß die Scheuklappen waren. Vielleicht können wir die auch noch mal unten verlinken, weil das ist auch eine sehr coole Geschichte tatsächlich, wie sehr man Augen verschließen kann vor der Realität.
Ja, also Retter-Syndrom ist wirklich Tatsachen nicht ins Auge sehen wollen und sich validieren über
das Lösen von Problemen von anderen.
Richtig, ich hätte es nicht besser sagen können.
Ja, ich finde es auch spannend, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde mich halt auch in vielen wieder, muss ich selber sagen. Das ist doch echt so ein Spiegel, wo man sich so denkt, hupsi, ich habe ja von allem irgendwie was. Also ich habe also so auch den Overachiever und dann den Underachiever, aber gleichzeitig, ne, ist halt super spannend, was da in einem so alles los ist.
Voll.
Jetzt kommt Nummer 5 und ich glaube, da würde ich dich auch sehen. Life of the Party. Also so der Komödiant, der immer so gut drauf ist und alle belustigt und halt nie auch schlechte Laune hat. Und sozusagen da ist, um alle glücklich zu machen, kriegt halt Liebe dadurch, dass andere glücklich und zufrieden sind und sich freuen.
Yes, totally feeling it.
Ja.
Wobei ich in der Rolle nicht mehr so drin bin. Also das war früher echt krass.
Nee, du kannst ja immer so richtig gut, aber da hätte ich dich so gesehen vor ein paar Jahren.
Ja, auf jeden Fall.
Also so richtig drin.
100%. Ja. Und da hat das mir auch echt geholfen tatsächlich. Ich habe das zum Beispiel auch gar nicht ausgehalten. Es gibt auch manchmal dann so ein Schweigen, was so ganz unangenehm ist, wo man so richtig so merkt, es ist jetzt keiner weiß, was er sagen soll. Und da war ich dann halt früher die Entertainerin. Also dann habe ich aber richtig losgelegt. So dieses Schweigen wurde dann aber aufgehoben. Das war halt mega anstrengend.
Ja.
Weil man ja dadurch auch so ein Gruppengeschehen immer ein bisschen kontrollieren kann. Und da bin ich mittlerweile einfach auch knallhart geworden. Dann nehme ich so ein Schweigen wahr und denke so, schön, zeigst du meine eigenen Gedanken. Dann lehne ich mich zurück und halte es aus und mal gucken, was passiert, irgendwas nach, worauf ich keinen Bock habe. Und da war auch, also das ist so diese Fähigkeit, das Unangenehme auch einfach ein bisschen auszuhalten.
Ja. Das sind tatsächlich auch häufig Kinder, die oder Menschen, die eben in der Kindheit nicht alle Emotionen leben durften, die sozusagen nur Liebe bekommen haben, wenn sie gut drauf waren und eben nicht, wenn sie.
Oh, das wusste ich nicht. Eben
irgendwie mal, ja.
Das passt ja wie Arsch auf Eimer bei mir.
Ja, wenn sie eben mal, also genau, wenn sie sozusagen für die, ich sag mal, negativen, was auch immer, ja, eher da beschämt wurden, ja.
Das passt ja richtig wie Arsch auf einmal bei mir.
Ja, da sind wir bei Nummer 5. Und Nummer 6 finde ich ein bisschen witzig. Der oder die Hero-Worshipperin. Also jemand, der einen Guru oder eine Person braucht und der sozusagen dieser Person folgt und alles so macht, wie diese Person es auch sagt. Und wenig, wenig sozusagen sein oder ihr eigenes Leben lebt.
Oh, auch spannend. Ich finde so Leute immer wahnsinnig anstrengend, die dann immer so hinter einem herdackeln, ne? Wo man immer das Gefühl hat, oh Gott, ich muss jetzt aufpassen, dass dir hier nichts passiert und ich muss jetzt gucken, dass ich dir sage, was du machst und du machst es dann auch noch alles, egal was ich jetzt sage.
Ja.
Finde ich richtig anstrengend.
Oder die vielleicht auch so, oder dann wirklich wie so ein Guru in ihrem Leben haben. Also ja, da
fand ich. Mit solchen Leuten kann ich wirklich gar nicht. Wie ist das bei dir, wo ich das Gefühl habe, die hängen so richtig an meinem Zipfel hinten dran? Macht mich kirre.
Hatte ich, glaube ich, nie so.
Nee? Ich hatte immer mal so Leute, die sich da, oh nee, geht gar nicht.
Das fand ich, also das hatte ich, ich glaube, bei den anderen, da wären wir vielleicht irgendwie noch selber drauf gekommen, das ist so der, wo ich am wenigsten, da wäre ich so am wenigsten drauf gekommen. Auf diesen Archetyp.
Habe ich auch mittlerweile nicht mehr so in meinem Umfeld.
Also für auch alle, die zuhören, schreibt uns doch gerne, wo ihr euch wieder seht, ob ihr auch so krasse Aha-Momente hattet wie wir gerade. Finde ich schon spannend. Ist irgendwie eine richtig gute Übung, weil sonst, ich glaube, wenn man das mal so sieht und darüber auch spricht oder es hört, dann merkt man, oh krass, hab ich so, upsi. Also, ich habe von allem ein bisschen.
Hast du so richtig unangenehme Verhaltensmuster in der Vergangenheit gehabt, wo du heute sagst, es war mein inneres Kind?
Habe ich heute noch, leider. Also was bei mir ja sehr stark ausgeprägt ist, ich bin sehr, mir fällt immer das deutsche Wort nicht ein, aber das englische defensive. Also wenn ich sozusagen angegriffen werde, egal in welcher, dann bin ich sehr schnell so dieses, ja, aber du machst es doch auch. Also ich bin sehr schnell sehr defensiv. Und das ist, glaube ich, das ist natürlich mein inneres Kind, das sich irgendwie beschützen will, ist, indem es dann mit dem Finger auf andere zeigt. Ja.
Ich glaube, das machen fast alle.
Ja, ich glaube, das ist so etwas. Bei uns sonst habe ich auch, ich sag mal, oder ich muss mal überlegen, sowas ganz Unangenehmes. Ja, viele, viele Dinge. Hast du irgendwas Besonderes, also was dir einfällt, was so besonders ist? Also ich halt also alles Overachiever mit Workaholismus und gleichzeitig aber Underachiever, mich dann sozusagen an der Arbeit oder ich weiß, oder auch in der Uni, da kannst du dich ja verstecken mit guten Noten. Kannst ja gute Noten schreiben, ohne dass es einer mitbekommt.
Das
so
war
so nach außen nie zur Uni gegangen und alle dachten, was macht sie eigentlich, aber dann sozusagen in der Klausur performt und für mich eigentlich die guten Noten geschrieben. Also so nach außen Underachiever und nach innen Over, so.
Das stimmt, das ist auch spannend.
Ja, also so, ich glaube, das. Ich habe ja super viele weirde Verhaltensweisen gehabt oder habe sie ja immer noch. Hat ja, glaube ich, auch jeder zu einem gewissen Anteil. Aber ich glaube, das ist sowas, ne? Das sozusagen so ein bisschen zu heiden. Irgendwie.
Ja. Ich glaube, am meisten zeigen sich so Muster ja tatsächlich in Beziehungen, einfach weil das der engste Kontakt ist, den man hat.
Ja.
Und
ist bei mir auch so.
Ich weiß auf jeden Fall, dass die Beziehung, die ich vor ein paar Jahren geführt habe, aber da war ich auch sehr, muss ich sagen, da war ich sehr traumatisiert. Da war ich ja auch viel in so einem dissoziativen Zustand. Also da war ich viel weg tatsächlich auch. Da war mein inneres Kind oder meine inneren Kinder waren da sehr aktiv. Also da bin ich zum Beispiel auch viel wirklich ausgerastet. Hab geschrien, also da habe ich wirklich so die unschönste Version von mir kennengelernt in dieser Beziehung.
Ja.
Und war ganz viel in so einer Verzweiflung und gar nicht in der Lage, meine Emotionen zu lenken. Weil ja, Emotionen, ich bin ja großer Befürworter davon, Emotionen zu fühlen, aber das heißt nicht, dass es unkontrolliert passiert. Ja,
also, oder dass man dann reaktiv wird, ne?
Genau.
Also so, ja.
Und da war ich ganz, ganz viel reaktiv und habe auch ganz viel durch verletzende Sachen versucht, in die Verbindung zu kommen, was natürlich absolut überhaupt nicht funktioniert.
Ja.
Und
das ist ja auch, ich meine, das ist ja auch so spannend, selbst wenn man, ich weiß nicht, so Politik-Talkshow oder irgendwas, da denkst du ja auch so, okay, wenn du mal so kurz mal rauszoomst, denkst du dir auch so, okay, da sind jetzt gerade so, selbst da reden die inneren Kinder miteinander, so weißt du, so wer kann lauter werden, wer hat recht, so das ist halt echt spannend, ja.
Auf jeden Fall.
Also das ist, ja, genau, und in Beziehung kommt das natürlich häufig raus, weil man da am engsten zusammen ist und weil natürlich dann die Person auch irgendwie zum größten Spiegel wird, ne?
Ja. Ja.
Das ist, wenn man dann vor allem, ich weiß nicht, wahrscheinlich warst du damals auch noch so eher in diesem, ja, der andere Teil ist schuld, weiß ich nicht, aber dann so irgendwann den Spiegel zurück und dann zu sagen, hupsi, ich hab ja...
Also ich war gar ich nicht hab schuld. Da auch,
ja. Bin ich heute auch noch nicht.
Also, naja, zu dieser Beziehung muss ich sagen, da sind so viele schlimme Sachen passiert, wo ich einfach irgendwann tatsächlich geschaut habe, so, warum habe ich das zugelassen und bin nicht gegangen? Und da mein Paar tatsächlich zu sehen. Also...
Auf jeden Fall. Und ich habe tatsächlich auch, doch, mir ist eine Sache mit Muster, was du, die Frage, die du hattest, was ist so ein Muster? Und ich habe irgendwann letztes Jahr, habe ich auch so einen innere Kindkurs oder weiß nicht genau, was es war, Schattenkurs, wie auch immer, aber ich habe so Menschen in meinem Umfeld gefragt, ich glaube schon 2 Jahre, ja, so, hey, was sind eigentlich, ich sage jetzt mal, nicht so coole Eigenschaften, salopp gesagt, ne, so, was fällt dir auf? Und das richtig Krasse ist, dass Patrick, mit dem ich jetzt schon seit mehreren Jahren zusammen bin, zu mir gesagt hat, was hat er, es war so nach dem Motto, so, ich liebe dich und ich will nur das Beste für dich, aber du tust so, als würde ich dir was Schlechtes antun.
Oh,
und genau die gleichen, aber das Spannende ist, genau die gleichen Worte hat mein Ex-Freund benutzt, mit dem ich zusammen war, als ich 20 war. Also mein Muster hat sich in 10 Jahren nicht, er hat genau die, also es war genau der gleiche Satz und es war so, und als er das gesagt hat, ich so, what the fuck, ich habe in 10 Jahren, ist einfach genau das gleiche Muster aktiv.
So, ja, krass.
Was ist das? Und es war wirklich, das war so ein richtig krasser Moment, wo ich dachte so, what the heck, ja.
Aber das ist halt auch wieder das Geile irgendwie, dass genau deswegen wiederholen sich halt Themen, egal mit wem du zusammen bist, so, weil es halt deine Themen sind.
Ja.
Und ist ja dann auch spannend, finde ich, wenn man dann irgendwie einen neuen Partner hat, eigentlich sind das so die richtigen Abfuck-Momente und der dann Sachen zu einem sagt, wo man denkt so, das habe ich doch jetzt schon mal gehört und ich habe die Schuld aber dem anderen gegeben. So.
Ja.
Und zu merken so, nee, es ist tatsächlich mein Thema.
Ja.
Aber es ist auch okay, also man kann ja nicht alle Muster auf einmal durchbrechen, Sarah.
Nee, auf jeden Fall nicht. Also es ist alles okay, aber ich fand's, das war einfach so ein sehr krasser Aha-Moment für mich, weil er mehr oder weniger den gleichen Satz zu mir gesagt hat, wie mein Ex-Freund vor 10 Jahren. So, es ist einfach schon, es ist einfach schon krass, weil man das, oder ist mir jetzt in dem Ausmaß jetzt einfach noch nicht passiert, ja. Weil es ja auch so ein krasser Satz ist. So, ich habe das Gefühl, so, ich liebe dich und ich will das Beste für dich. Du tust so, als würde ich dir sozusagen was Schlechtes wollen, was natürlich auch mit meinen Traumata zu tun hat aus meiner Kindheit. Aber ja.
Aber da sind wir halt auch wieder beim Nervensystem, ne? Es beschützt einen.
Ja.
Wenn man traumatisiert ist und ist nicht dafür da, um in dem Moment in Verbindung zu gehen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Hast du denn, wollen wir Tipps geben, wie man sich mit dem inneren Kind verbinden kann, was man tun kann? Da gibt es ja auch diesen tollen Begriff dieses Reparentings.
Einfach ein bisschen spielen und ein schönes Bild malen. Und wenn ihr ein Problem habt, einfach mal drüber lachen.
Aber tatsächlich, du lachst, tatsächlich ist ja Play, Spiel, also Spielen ist ein Teil der inneren Kindheilung.
Ja. Ich würde es anders. Also, ich habe da immer so. Ja.
Also Dinge tun oder nicht spielen, aber einfach Dinge tun, die einem Spaß machen.
Ja, das auf jeden Fall die Freude zulassen.
Genau.
Freude zulassen. Ja, ich finde, innere Kindarbeit ist einfach sehr, sehr tiefe Arbeit. Also wo es wirklich darum geht, auch nochmal sich mit dem Unterbewusstsein auseinanderzusetzen, um wirklich Muster aufzudecken.
Ja.
Breathwork, as usual. Buch eine Journey. weil man da aber tatsächlich an genau solche Themen drankommt und sich solcher Themen bewusst werden kann, dadurch, dass man einfach ja auch bewusstseinserweiternde Erfahrungen haben kann, die sehr perspektivenverändernd sein können. Genau, sich tatsächlich Dinge zu erlauben, die einem Freude machen, weil was ja auch viel passiert ist, wenn man so das innere Kind wegdrückt, ist, sich diese Freude nicht zu erlauben, das würde ich schon auch sagen.
Ja, und vielleicht auch manchmal so diese Albernheit und was du auch eigentlich gesagt hast, so Dinge nicht immer so ernst nehmen. Also so, ne, auch mal irgendwie lachen, wenn es vielleicht gerade auch mal nicht so läuft, wie man, also so, sich halt, genau, ich glaube, das kann auch einfach schon helfen.
Voll. Das hat mein Ex-Freund manchmal gemacht, muss ich sagen. Der hat dann einfach, wenn ich irgendwie gerade wieder die Stressobierte an den Start gebracht habe, dann hat er manchmal einfach angefangen zu lachen und meinte so, das ist jetzt dein Ernst? Und dann musste ich meistens selber schmunzeln. So, nee.
Und das kann man tatsächlich, weil manche denken vielleicht jetzt, ah, das kann man nicht üben. Doch, das kannst du üben. Du kannst, wenn du in einem Stau stehst, da hast du die Entscheidung, regst du dich jetzt darüber auf oder nicht? So diese, wenn dir irgendwas runterfällt, regst du dich darüber auf oder lachst du und ist alles okay? Und das sind so diese Kleinigkeiten, finde ich, im Alltag. Da kann man schon immer wieder die Entscheidung treffen, wenn das jetzt nicht dein Urtrauma getriggert wird oder irgendein Trauma. Da kannst du dich schon, finde ich, entscheiden, wie du mit der Situation umgehst.
Ja, mir hat da so ein Satz richtig geholfen, der begleitet mich immer noch in solchen Momenten. Mich hat mal jemand gefragt, Birte, möchtest du frei sein oder möchtest du Recht haben? Und in solchen Momenten denke ich dann manchmal dran und dann denkst du, okay, ich möchte eigentlich...
Das wäre ein Wandtattoo wert tatsächlich.
Das wäre ein Wandtattoo wert. Wir müssen
das wäre mal was, das könnte man sich wirklich an die Wand machen.
Wir machen irgendwann unseren Kein Ersatz für Glitzer-Merch-Store auf für euch.
Das möchte ich da drauf haben.
Ist ein guter Spruch, oder?
Ja, ich finde es ein richtig guter Spruch.
Ist einer dieser Sätze, der mir vor vielen Jahren begegnet ist und der einfach hängen geblieben ist, weil ich tatsächlich ja auch aus einer Familie komme, wo es immer darum ging, Recht zu haben. Und es immer damit geendet ist, dass ich nie Recht hatte. Also mir wurde es immer so aberkannt und deswegen war das ein Riesenthema für mich, dass ich auch in Beziehungen, so zum Kotzen, wirklich. Und dann hat irgendwann jemand diesen Satz gedroppt und es war für mich so ein Gamechanger, wo ich dachte so, ja, ist mir eigentlich irgendwie gar nicht so wichtig, jetzt hier Recht zu haben. Man kann ja auch einfach unterschiedlicher Meinung bleiben, was man dann oft noch nicht mal ist. Aber ja.
Das stimmt, davon mal ganz abgesehen, ja.
Also, aber ich finde am Ende des Tages, also diese ganze, ich unterscheide so ein bisschen zwischen der oberflächlichen Kindarbeit und der eigentlichen inneren Kindarbeit. Und ich finde die oberflächliche innere Kindarbeit ist so dieses, sich mal der Glaubenssätze bewusst zu sein, sich diese Muster bewusst zu machen, die man hat, warum man wie handelt. Und finde ich auch unglaublich wichtig, einfach um diesen Schritt des Bewusstseins zu gehen. Und in meiner Wahrheit ist dann aber der nächste Schritt wirklich in die tiefere Arbeit zu gehen, weil wir nur so meiner Meinung nach langfristig Dinge wirklich verändern können. Weil sonst bleibt es ein theoretisches Konzept. Und wenn wir anfangen, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten und wirklich Deep Dives zu machen, dann wird es erfahrbar und wirklich auf einer Zellebene veränderbar.
Auf jeden Fall, ja. Also was ich finde, was ein richtig guter erster Tipp ist, was jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel mit innerer Kindheilung zu tun hat, aber ist, anfangen, die Gefühle zu fühlen. Weil was du ja auch am Anfang gesagt hast, so das sind das Nervensystem, das sind so Anteile, die, wo ja auch die Gefühle in der Situation damals unterdrückt wurden. Also allein anfangen, die Gefühle zu fühlen, ist eigentlich schon innere Kindarbeit, weil dadurch diese unterdrückten Emotionen hochkommen. Ohne dass man jetzt, sagen wir mal, eine große Deep Dive Unterbewusstsein in der Kind-Journey machen müsste oder muss. So, das hilft schon ungemein, weil genau diese inneren Kindanteile, die Wunden, häufig sind da auch einfach unterdrückte Emotionen dabei. Und es gibt ja diesen Begriff des Reparenting, was ich gerade angesprochen habe. das ist ja dieses Konzept, dass die Elterliche oder dass man selber, vielleicht jemand anders, kann ja auch einen Coach machen, aber eigentlich jetzt in dem Fall man selber die elterliche Fürsorge übernimmt. Also du kannst ja mit deinem inneren Kind anteilen, machst du ja wahrscheinlich auch, oder wenn du so Reisen ins Unterbewusstsein machst, dass du dann mit dem inneren Kind ja anteilen arbeitest und ihnen das gibst, was sie damals gebraucht hätten. Teilweise ja auch in der Erinnerung. Und das kannst du halt machen. Also du kannst wie in dein Unterbewusstsein reisen und deinem inneren Kind, das ist dann dieses Reparenting, das geben, was es damals gebraucht hat.
Ja, das ist ein richtig wichtiger Punkt, weil im Grunde bei all diesen Archetypen auch, die wir angesprochen haben, geht es ja darum, dass man gesehen werden möchte. Also egal, ob ich jetzt jemanden rette oder ob ich extrem viel Leistung bringe oder ob ich meine Anerkennung im Außen suche, es geht darum, dass ich gesehen werden will. Und der entscheidende Schritt ist, zu verstehen, dass die einzige Person, die dich sehen kann, du selber bist. Und die dir das geben kann, du selber bist. Immer.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da geht es auf jeden Fall los. Der erste Schritt ist, sich das selber zu geben. Wobei dann natürlich, ich glaube, die richtig, so dass es die krasse Heilung dann passiert ist, wenn es dann auch mal eine Erfahrung im Außen gibt, die einfach anders ist.
Ja,
wenn du dann wirklich mal in einer Beziehung bist, wo einer halt nicht wegrennt, sobald es ein Problem gibt, sondern wo es dann, genau, das ist dann sozusagen der nächste Schritt. Aber der erste Schritt auf jeden Fall ist immer in einem selbst und dass man ja auch einfach diese Kapazität hat, sich das selbst zu geben, also allein das zu realisieren, ist ja auch schon mal einfach voll der krasse Shift. Also so war es zum Beispiel bei mir mit der inneren Kindarbeit. Okay, krass, ich kann da reinreisen, ich kann also in mein Unterbewusstsein reisen, ich kann meinem inneren Kind das geben, was es gebraucht hat. Und ich kann auch eigentlich ich kann diese Erinnerung reprogrammieren. Ich weiß, dass ich damals, ich bleibe mal bei meinem Beispiel, als Streberin bezeichnet wurde oder gehänselt wurde in der Schule. Aber ich kann in die Erinnerung gehen und es verändern. Und mein Nervensystem und mein Bewusstsein, so ich agiere auf einmal anders, auch wenn ich natürlich weiß, dass es nicht, also dass das jetzt nicht so passiert ist, ja.
Ja.
Genau, also ich glaube, dieses Reparenting ist, ja, das ist auf jeden Fall somit eine der heilsamsten Arbeiten, die ich auch gemacht habe, glaube ich.
Ist echt ein Game Changer, ne?
Ja.
Ja, voll. Also innere Kinderarbeit ist schon ganz geil.
Ja, ist natürlich auch unglaublich schmerzhaft, muss ich sagen, weil du plötzlich realisierst, was du eben alles nicht bekommen hast als Kind. Mhm, also wir bauen uns ja als Kinder dieses Kartenhaus auf, so ich hatte ja eine gute Kindheit und eigentlich war ja alles gut und auf einmal bricht dieses Kartenhaus für eigentlich jeden, der irgendwie mit innerer Arbeit anfängt, bricht dieses Kartenhaus zu einem gewissen Punkt, also in einem gewissen Ausmaß zusammen, bei den einen mehr und bei den anderen weniger. Bei uns beiden wahrscheinlich ein bisschen mehr. Und ich glaube da auch, dass es also so viel, ja, ist auch so einfach unfassbar viel mit Trauer verbunden dann. Also zu betrauern, dass man nicht die Kindheit hatte, die man verdient hat. Dass man nicht die Liebe bekommen hat oder ja, dass man irgendwie Wunden und Schmerz erfahren hat. Das ist auch so, ich glaube, das ist das, was einem wenig Leute sagen über innere Arbeit, wie schmerzhaft und wie traurig es ist und wie was für ein großer Trauerprozess da auch immer mit einhergeht.
Ja, total. Also, ja, dieses Kartenhaus, man baut sich's halt auf, weil man als Kind auch drauf angewiesen ist, auf dieses Kartenhaus.
Ja.
Es ist überlebenswichtig. Ist ja auch was ich in der Jugendhilfe ganz viel so erlebt habe, ne? Also, die Kinder lieben halt ihre Eltern, egal was ist, egal was war. Und
die würden auch eher immer noch mal zurückgehen. Das ist auch, also da gibt es auch Studien, so als ich mich mit Trauma beschäftigt habe und so, dass die meisten, egal wie schlimm es war, dass die meisten die meisten Kinder würden sagen, ich würde lieber zurückgehen.
Ja.
Voll. Das ist einfach echt krass, ja.
Voll. Also, ja, dieses Kartenhaus einstürzen zu lassen, das ist schon. Ist nicht easy, weil man halt echt erstmal vor einem Haufen steht und denkt, what the fuck?
Ja.
Ja. Ich glaube, da sind wir auch beide durchmarschiert.
Ja. Das war, ja.
Gar nicht so geil.
Ich weiß nicht. Ich bin auch schon richtig tief gefallen, muss ich sagen. Ne? Also, aber gut, hier ist eine andere Geschichte. Ja. Und vielleicht für alle auch nochmal zum Hintergrund, weil was an Kindern besonders ist, warum jetzt, sagen wir mal, auch eine Wunde oder ein Trauma schon oder schon Kleinigkeiten, sagen wir mal, traumatisch sein können. Weil wenn du bitte schlecht drauf bist und sagen wir mal, ich sag mal, du bist ein bisschen irgendwie blöd zu mir, dann kann ich als Sarah, weil ich bin erwachsen und habe analytischen Verstand, sagen, ah, sie ist schlecht drauf, alles gut, ne, hat nichts mit mir zu tun. Kinder können das nicht. Kinder haben keinen analytischen Verstand. So, sie sind die ersten Jahre wie in einem hypnotischen Zustand. Die können nicht analysieren, ah, sie kommt gerade aus der, von der Arbeit und ist gestresst, sondern sie beziehen einfach viele Dinge auch auf sich. Und deshalb sind Kinder einerseits wie so ein Schwamm und andererseits auch wie so ein zartes Pflänzchen, was einfach sehr schnell verwundet werden kann. Das ist bei Erwachsenen halt ganz, ganz anders.
Voll schön, dass du das so nochmal sagst. Das ist ein richtig guter Input.
Ja, also da nochmal, vielleicht für alle, die jetzt sagen, so ja, aber wenn jetzt einer blöd zu mir ist, ist ja auch nicht schlimm, kann das ja, also es ist, nee, ist nicht so. Kinder, ja. Deswegen schlafen sie zum Beispiel am Anfang auch ganz viel, so Babys, die, deren Gehirnwellen, das kann man halt messen, sind so gering, sie einfach wie, die sind wie in einer Hypnose, deswegen müssen sie schlafen. So, wenn wir schlafen, haben wir auch ganz niedrige Gehirnwellen, also wir gehen das jeden Tag und jede Nacht einmal durch, aber Kinder, die kriegen erst so mit 7 bis 14 Jahren einen analytischen Verstand. Und deshalb, wenn Kinder zum Beispiel sagen, das ist auch das Spannende, ich sehe was, ich sehe Menschen oder ich habe dann, da ist ein Bär oder weiß ich nicht, oder ich habe da irgendwelche Wesen, für die ist das echt, die sehen das wirklich. So, das ist kein, die spielen nicht, das ist nicht in deren, so, die denken sich das nicht aus, die sehen das, für die ist das real. Das ist das Krasse.
Ey, mir wird gerade auch nochmal, also ich habe gerade auch nochmal so einen Erleuchtungsmoment.
Ah, was ist der Aha-Moment?
Naja, das, was du sagst mit so Kinder, haben kein analytisches Denken bis zu einem Alter von 7.
Ja.
Und ich, also es wird ja mittlerweile echt deutlich besser, aber ich war ja auch viel damit am Kämpfen, dass ich Dinge sehr persönlich genommen habe. Mache ich immer noch teilweise. Also mittlerweile kann mein analytischer Verstand mich dann unterstützen. Sag ich, ja. Moment, das mal kurz hier gucken. Ja. Und emotional merke ich das aber trotzdem immer noch, dass es für mich oft sehr herausfordernd ist, Dinge nicht auf mich zu beziehen. Und ja, ich auch noch mal besser verstehen kann, jetzt wo du das so gesagt hast, wo das herkommt. Echt gut. Ja.
Also das ist, genau, um die 7, deswegen glauben Kinder auch an den Weihnachtsmann und so. Die glauben das halt alles, weil die haben keinen analytischen Verstand und irgendwann merken sie, den gibt es ja gar nicht. Kann ja gar nicht sein.
Das war einer meiner saddesten Momente, ey. Als ich erfahren habe, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, war ich traurig. Ja. Hab dem doch immer Geschenke gebastelt, Gedichte geschrieben. Ich hab den geliebt, den Weihnachtsmann.
Und deswegen, das ist ja auch der Moment, am Anfang sind ja die Eltern die Heroes. Und wenn der analytische Verstand einsetzt, dann kommt auf einmal, oh, meine Eltern sind ja doch nicht so cool, wie ich dachte. Sind ja doch nicht.
Ey, das ist auch ein krasser Prozess, den man durchgeht, oder? Dass man dann irgendwann so denkt, so, hä? Aber du warst so krass früher. So.
Ja, genau. Oh, hä? Das sind halt alles so Dinge. Deswegen ist es ja einfach und Kinder verstehen ja auch keine Ironie, ist auch der Grund, ne? Sie haben keinen analytischen Verstand. Du kannst denen nicht sagen, ja, haha. So Kinder verstehen, so Erwachsene, bitte. Kinder verstehen keine Ironie. Ihr könnt nichts, die können vielleicht auch lachen, sie lachen aber dann, weil du lachst und sie verstehen das nicht. Die haben keine Ahnung. Die denken so, wenn du sagst, ah, da ist ein Monster unter dem Bett, dann lachen die vielleicht und abends liegen sie da und haben Angst vor dem Monster unter dem Bett. Die können das nicht einordnen.
Aber wie oft ich schon Monster irgendwo rauswerfen musste in meinem alten Job, ne?
Oh.
Ja, das muss man voll ernst nehmen, ey.
Ja, natürlich, für die ist das ernst.
Das muss man richtig ernst nehmen.
Ja.
Wir haben dann immer die Monster, wir haben das Fenster aufgemacht und die Monster rausgeschmissen.
Ja.
Ja.
Für die ist es echt.
Vielleicht sind die auch echt. Ey, ich stelle es überhaupt nicht in Frage.
Ja, Kinder, also man kann von Kindern auch so viel lernen.
Also, nur weil ich das nicht sehe, heißt das nicht, dass es nicht da ist.
Deshalb können die auch nicht lügen und so. Für die haben diese Konzepte alle überhaupt keinen Sinn, weil dieser präfrontale Neokortex, dieser Stirnlappen, der ist noch nicht ausgeprägt. Die können das alle nicht.
Ich finde aber Kinder so geil, die dann versuchen zu lügen. So, nix.
Ja. Das ist, deswegen darf man ja auch bei Kindern zum Beispiel sowas wie, erzählt es bloß keinem. Das ist für die der größte Stress des Lebens. So.
Das ist ganz, das kannst du nicht machen, ey.
Ja, das ist, genau.
Also. Das war auch in meinem alten Job so, ey. Immer wenn ich mit denen was gemacht habe, wo ich einfach wusste, ich kriege dafür Lack von der Chefin, ne? Aber kannst den Kindern halt nicht sagen, erzählt es nicht. Und es war auch immer so das Erste, wenn dann irgendwie Chefin im Haus war, bei Birte durften wir gestern
Ja.
und so lange Fernsehen gucken und so viele Süßigkeiten essen. So, oh, so klar.
Ja. Aber voll gut, dass du da einfach die Verantwortung übernimmst, weil viele Erwachsene tun das einfach nicht.
Nee, kannst du nicht auf Kinder abwälzen, ey. Kannst du auf gar keinen Fall auf Kinder abwälzen. Es ist entweder, du übernimmst die Verantwortung oder du lässt es halt bleiben.
Ja, das also, ist, glaube ich.
Ach, ich glaube, ich hatte selten so viele Gespräche mit Vorgesetzten.
Ja, aber was haben sie dir jetzt geschrieben? Magst du das teilen?
Was?
Du hast ja so eine Nachricht bekommen von deinen alten
Kids. Die haben mir eine, das war ja nochmal aus einer anderen Gruppe, die haben mir eine richtig herzige Nachricht geschrieben. Ja, das war total schön, weil ich ja echt richtig gestresst war auch am Ende. Und ich so am Hadern auch da mit mir war, weil ich also ja teilweise unter Bedingungen gearbeitet habe, dass man einfach niemandem gerecht werden konnte und da auch schon wirklich ein schlechtes Gewissen habe. Die hören den Podcast übrigens jetzt auch. Also.
Ja, Shoutout. Shoutout an euch. Ganz liebe Grüße.
Ja, die haben mir eine ganz schöne Nachricht geschrieben, über die ich mich sehr gefreut habe, dass ich immer so der Sonnenschein im Haus war und die Kinder zum Lachen gebracht habe, egal was war und so. Und das hat mich sehr berührt tatsächlich, weil ich doch manchmal am Hadern war.
Voll schön. Also. Ja, ich glaube, das ist so die Herausforderung. Ist ja auch bei Lehrern, egal jeder, der mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet. In dem Moment als Jugendliche oder als Kind sieht man das ja nicht. Und erst später, und du siehst, du trägst ja sozusagen, ich sag mal, die Früchte der Arbeit siehst du ja dann nicht in den meisten Fällen.
Nee,
und erst später wird den Erwachsenen vielleicht manchmal bewusst, vielleicht manchmal auch nicht, oh krass, die Person war ja echt besonders, die hatte den und den Einfluss auf mich. So, und viele gehen dann, glaube ich, auch gar nicht erst den Schritt, das ist jetzt ja bei dir vielleicht sogar Zufall, sich dann sogar zu bedanken. Und ich glaube, das ist so das, ja, was es vielleicht sogar schwierig macht, ne, manchmal.
Macht es auf jeden Fall schwierig. Ja, definitiv. Ja. Aber, genau.
Cool.
Ja. Yes.
Wir haben eine crazy Folge. Magst du noch irgendwas ergänzen?
Nö,
oder sind wir? Ja, ich möchte ganz kurz ergänzen. Und zwar, ich kreiere gerade richtig geile Meditation und Hypnosen und sogenannte Inner Journeys. Und in diesen Inner Journeys, das ist so eine Art Meditation-Hypnose, ich habe das jetzt mal so genannt, kannst du auch zu deinem inneren Kind reisen und das eben heilen und so weiter. Und diese Meditation, Hypnosen sind Teil von meinem 1-zu-1-Coaching. Also wenn du Lust hast, da mal reinzudiven, dann kannst du mich über Instagram, ist alles in den Shownotes oder auch über meine E-Mail-Adresse, über meine Website kontaktieren. Ich freue mich auf jeden Fall, weil das ist auf jeden Fall eine sehr coole Arbeit.
Ich möchte jetzt auch noch was ergänzen.
Ja, gerne.
Leute, ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen. Ich meine, Sarah hat ja mit mir auch schon ein bisschen gearbeitet. Und
jetzt muss ich weinen.
Ja, darfst du ruhig. Nee, wirklich. Also, du hast so ein Talent, einen in die Tiefe zu führen und die Dinge auf den Punkt zu bringen und da irgendwie so feinfühlig zu sein und gleichzeitig wirklich zu sagen, so, nee, halt, stopp. Machen jetzt hier nicht ausbüchsen, sondern wir gucken uns das jetzt an. Und ich kann es wirklich allen unseren HörerInnen nur empfehlen, mit Sarah Danke. Die Reise zu machen, weil es einfach Merci. Sehr verändernd ist. Ja.
Merci. Vielen Dank.
Jetzt habe ich nichts mehr zuzufügen.
Ja, das geht. Sehr cool. Ansonsten schreibt uns, wenn ihr Aha-Momente hattet, bei. Du sagst die E-Mail-Adresse immer so schön.
podcast@keinersatzfuerglitzer.de, das Ü natürlich mit UE geschrieben.
Oder bei Instagram. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen,
es gibt keinen Ersatz für Glitzer.
Juhu!